Ja, jetzt geht's weiter in unserer Serie Bilder, biblische Bilder von Gemeinde. Und wir haben heute Folgendes: Gemeinde als Familie. Wenn wir Christen werden, dann heißt das nicht nur, dass wir eine Beziehung zu Gott bekommen und an Gott glauben oder ihm glauben und mit ihm unterwegs sind und Jesus kennenlernen, sondern wir werden, indem wir Christen werden, zu einer Familie hinzugefügt. Ich fand das ganz grandios. Für mich war das damals 1971, als ich Christ wurde, ein riesiges Geschenk Gottes. Diejenigen, die mich da kennengelernt haben bei meinem ersten evangelistischen Jugendabend, wo ich vorher gar nicht wusste, was ich da eingeladen wurde, aber wodurch ich dann Gott fand, haben mich an dem Abend direkt eingeladen zu einem Hauskreis, zu einem Jugendhauskreis. Und ich bin ihnen bis heute dafür dankbar, dass sie das gemacht haben. Die wussten ja noch gar nicht, ob ich mich dann bekehren würde an dem Abend, ob ich dann zum Glauben kommen würde, weil das ist erst hinterher geschehen. Aber sie hatten mich eingeladen in einen Hauskreis. Und dann war ich in diesem Hauskreis, ich bin dann wirklich auch hingegangen, gleich die nächste Woche, und habe in diesem Hauskreis Familie Gottes erlebt. Die mich näher kennen, wissen, dass ich Einzelkind bin und ich habe mir immer Geschwister gewünscht. Ich fand es einfach super, super schade, dass ich keine Geschwister hatte. Dann waren wir noch sehr oft umgezogen und ich war dann immer wieder allein in der neuen Stadt. Und dann war es besonders. Auf einmal hatte ich Geschwister. Auf einmal hatte ich Menschen, mit denen ich das Leben teilen konnte. Und ich habe erlebt in diesem Hauskreis, dass ich angenommen war, so wie ich war, damals sehr schüchtern. Können sich heute die meisten Leute nicht mehr vorstellen. Aber ich war wirklich sehr schüchtern. Ich hätte mir nie vorstellen können, mal vor einer größeren Menge von Menschen zu sprechen oder kontaktfreudig zu sein, wo ich denke, dass ich das bin. Das war ich damals alles nicht. Und sie haben mich so genommen, wie ich war. Und sie haben sich gut um mich gekümmert. Also an dem Abend, nicht in der Woche zwischendrin. Das war dann auch nicht nötig, weil ich fand da noch andere Gruppen. Und am Anfang habe ich alles so aufgesogen wie ein Schwamm. Und ich wusste am Anfang gar nicht, wie viele christliche Gruppen es in dieser Stadt alles gab. Weil ich hatte damit nichts zu tun. Ich kannte da nichts davon. Neben mir war eine Gemeinde, eine Pfingstgemeinde. Und die hatten Kinder, eine Tochter, die war in meiner Parallelklasse und wir kannten uns gar nicht. Und als ich dann Christ wurde, wir waren immer so im Abstand von 50 Meter zur Schule gegangen. Und dann habe ich sie mal angesprochen und dann sind wir zusammengegangen und dann bin ich auch mal in die Gemeinde gegangen und habe da mal geguckt. Und dann fand ich eine Jugendarbeit und habe dort alles aufgesogen. Und ich habe einfach diese Familie Gottes genossen. Und ich habe gemerkt, da sind andere Beziehungen möglich als in meinem Reiterverein, wo ich damals sehr intensiv war. Es war eine andere Beziehungstiefe möglich. Es war ein anderer persönlicher Austausch möglich. Das war so meine Urerfahrung von Gemeinde Gottes, Familie Gottes. Und es hat sich dann durchgezogen durch mein Leben. Ich bin ja dann weiterhin oft umgezogen, dann aus eigenem Wunsch heraus einen Studienort gewechselt oder auch sonst den Wohnort gewechselt. Und das Erste, was ich immer gemacht habe, ich habe diese Familie Gottes gesucht. Und meistens habe ich sie sofort gefunden. Ich habe meist nicht lang rumgesucht, sondern ich bin zu einer Familie, von der ich wusste, gegangen und dann bin ich dort geblieben. Meist war es so. Ja, und wir finden das in der Bibel ja tatsächlich, dass es so ist, wenn wir Christen werden, werden wir Kinder Gottes. Gott wird unser Vater, Jesus ist unser erster großer Bruder und dann gibt es Geschwister. Und wie das in einer Familie so ist, man kann sich das nicht aussuchen. Man gehört zur Familie. Es ist normal, zu einer Familie zu gehören, jeder von uns. Wenn nicht alles schiefgegangen ist, ich weiß, es gibt auch unter uns 1, 2, 3 Leute, die, bei denen ist das eben wirklich, die haben da ganz Schreckliches erlebt, die haben eben diese Familie nicht erlebt, aber normalerweise haben wir alle eine Familie erlebt und waren in dieser Familie bis zu unserem 18. Lebensjahr. und auch darüber hinaus sind wir verbunden mit unserer Familie. Das ist einfach so das Erste, wo wir dazugehören und wo wir unser ganzes Leben dazugehören, egal ob wir zusammenleben oder nicht. Und so ist es, wenn wir Christen werden, kommen wir zur Familie Gottes dazu. Und wir lesen das überall im Neuen Testament. Wir lesen das im Johannesevangelium, 1. Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, also die Jesus aufnahmen, gab er Macht oder das Recht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. So werden wir quasi adoptiert von Gott. Oder Römer 8, 14 bis 17. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Da muss man jetzt was dazu sagen. Ich sage bewusst Söhne, obwohl ich auch damit gemeint bin und alle Frauen. Damals gab es einen großen Unterschied zwischen Söhnen und Töchtern. Die Töchter waren nicht so viel wert wie die Söhne. Und so wurden alle, die zu Jesus gehörten, Söhne Gottes. Und damit in diese Sohnschaft, also in diesen sehr wertvollen Stand hinein gehoben. Heute ist der Unterschied Gott sei Dank nicht mehr so da. Ab und zu ist er schon noch da. Aber heute könnte man sagen, wir sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, aber Vater, aber Papa, Gott, unser Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um auch mit ihm verherrlicht zu werden. Das sind wir. Markus 10 ist noch eine interessante Stelle. Da geht es um das Verlassen und Petrus sagt, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also Petrus hat ja tatsächlich seine Familie verlassen. Ich denke, er hat sie immer wieder besucht, aber er hat sich wirklich aufgemacht und ist nicht permanent bei seiner Familie wohnen geblieben. Von Petrus wissen wir, dass er eben verheiratet war, von den anderen Jüngern wissen wir das nicht, was sie für einen Familienstand hatten. Und dann sagt Jesus, Amen, ich sage dir, jeder, der um meinetwillen, um des Evangeliums willen, Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also wir sind eben auch eingeladen zu verlassen, was auch immer das individuell ist, und wir bekommen geschenkt. Ich weiß noch, Elke, als wir beide beim Notar waren und die Kirche gekauft haben. Also wir haben die als Gemeinde gekauft, aber es sind immer zwei vom Vorstand unterschriftsberechtigt. Und in dem Fall habe ich die Elke also wir sind einfach zusammen zum Notar und haben dann zu zweit unterschrieben diesen Verkaufsvertrag für die Kirche. Wer von uns hätte je eine Kirche gekauft, wenn wir nicht zu dieser Gemeinde gehörten? Wir hätten doch nicht uns privat eine Kirche gekauft. Und so können wir sagen, also irgend so ein kleines Stückchen Wand gehört uns und euch auch. Jedem, der irgendwas dazu beigetragen hat zu dieser Kirche, dem gehört ein Stückchen Wand oder eine Tür oder ein Zimmer oder ein Stück vom Teppichboden oder so. Bei den Stühlen ist es ja so, als wir die Einweihung gefeiert haben, haben wir ja gesagt, wer mag einen Stuhl kaufen? Also einen Stuhl, der gehört mir, glaube ich, auch. Der Bürgermeisterin übrigens auch, die hat auch einen Stuhl gekauft, der gehört hier auch ein Stuhl. Und der Martin und Georgia, denen gehört auch ein oder zwei Stühle, Bühlmann. Ja, also wir bekommen hinzugeschenkt und eben ich habe Brüder und Schwestern geschenkt gekriegt, euch alle und noch viele darüber hinaus weltweit, über die Kulturen hinaus, über sonstige Unterschiede hinaus. Und ich finde, das ist ein Riesengeschenk. Also wenn wir etwas verlassen haben, und manche von uns haben etwas verlassen, und sind herausgetreten aus etwas, um Jesus zu folgen, und wir haben dazu gewonnen. Also es ist eine Selbstverständlichkeit, als Christ zur Familie Gottes zu gehören. Es ist nicht eine Option, es ist nicht ein Verein, wo man dann beitritt. Also wir haben als Gemeinde im Kern einen Trägerverein, weil wir eine juristische Person sein müssen. Es geht gar nicht alleine so. Aber die Familie Gottes ist kein Verein, wo man sich überlegt, da trete ich jetzt ein oder ich lasse es bleiben. Sondern wir gehören zur Familie, so wie wir uns nicht aussuchen können, ob wir zu einer Familie gehören wollen oder nicht. Wir können sie uns auch nicht aussuchen. Das ist bei uns als Christen ein bisschen anders. Natürlich können wir schauen, wo unsere Familie ist, aber oft werden wir auch hineingeboren, insofern, dass wir da zum Glauben kommen und dann, dass unsere erste Familie ist, solange wir halt an diesem Ort leben. In der Apostelgeschichte 2 heißt es, es wurden ihrer Gemeinde 3000 hinzugefügt an diesem Tag. Und das ist eigentlich ein Synonym für das, 3000 kamen an diesem Tag zum Glauben. Also es war das Gleiche. Zum Glauben kommen und zur Gemeinde gehören, das gehörte zusammen. Es war klar. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Gemeinde ist dabei dann auch sehr konkret. Es ist nicht so ein übergeordnetes Etwas, ein mystischer Leib. Natürlich gibt es diesen mystischen Leib Christi, aber was immer das auch ist, das ist ja die gesamte Christenheit in der Welt. Aber eben Gemeinde ist sehr konkret, wie Familie eben auch sehr konkret ist. Sie ist insofern eben Geschenk Gottes, Ort der Zugehörigkeit, Verpflichtung dann auch und Herausforderung. Geschenk hatte ich schon gesagt. Für mich ist Gemeinde nach wie vor ein Geschenk. Ich habe gerade in so einem Buch, wo mehrere Pastoren etwas schreiben über ihre Berufung und über ihren Werdegang, ein Kapitelchen geschrieben. Da wurde ich auch gefragt, ob ich da etwas schreibe. Und da wurde nach der Faszination gefragt. Was fasziniert dich? Was möchtest du jungen Pastoren mit auf den Weg geben? Weil für die ist das Buch, dass da junge Leute ermutigt werden für diesen Dienst. Und da habe ich geschrieben, Jesus fasziniert mich nach wie vor, immer wieder, jeden Tag. Ich möchte niemandem anderen folgen als diesem Jesus. Und Gemeinde fasziniert mich auch. Bei allen Herausforderungen, die das auch jeden Tag für mich bedeutet, diese Gemeinde zu leiten und all die Herausforderungen mit euch allen einen Weg zu gehen, sie fasziniert mich. Bill Heibels schreibt, die Hoffnung für die Welt ist die Gemeinde. Warum? Weil wir wirklich ein Stück alternative Gesellschaft leben. Bei allen Schwächen und Fehlern, die Gemeinden und auch unsere Gemeinde haben. Es ist ein Alternativmodell in unserer Gesellschaft. Denn es gibt sonst kaum irgendeine Gruppe, die so unterschiedlich zusammengesetzt ist wie eine Gemeinde. Es ist nicht exklusiv, es sind nicht nur bestimmte Leute zugelassen, sondern es darf jeder kommen, es darf jeder dazugehören. Und wir sind so unterschiedlich in verschiedener Hinsicht. Von den Nationen, von der Herkunft, von dem, was wir beruflich machen oder nicht machen. Wir sind so unterschiedlich. Und trotzdem hat Gott uns zusammengeführt. Das ist etwas, was uns von einer leiblichen Familie unterscheidet, als Familie Gottes. In der leiblichen Familie hat man ja eine Familienkultur. Gut, eine Gemeinde hat auch eine Gemeindekultur. Aber es ist viel schwieriger, sie zu prägen, weil wir eben so unterschiedlich sind. Paulus bedankt sich bei Gott ausdrücklich für die Gemeinde. Im Epheserbrief lesen wir das, im Philipperbrief lesen wir das, sogar im Korintherbrief lesen wir das, obwohl die korinthische Gemeinde für Paulus eine Riesenherausforderung war und eine sehr schwierige Gemeinde war. Also Gemeinde ist ein Geschenk. Es ist eine Selbstverständlichkeit und ein Geschenk, diese Gemeindefamilie. Aber es gibt auch Herausforderungen und diejenigen, die schon lange dabei sind, wissen das. Es gibt Herausforderungen in dieser Gemeindefamilie, mit der wir, mit denen wir alle zu tun haben. Wenn wir neu im Glauben sind, ist es meist so, dass wir die Gemeinde zunächst mal idealisieren. Das ging mir auch so. Ich war einfach, wow, fasziniert von dieser Familie Gottes. Und das ist, weiß ich von vielen von euch, als sie neu hier reinkamen, zum ersten Mal frisch zum Glauben gekommen, wow, ist es möglich, so liebevoll miteinander umzugehen, so herzlich. Was ist das für eine Liebe hier? Was ist das für eine Herzlichkeit? Okay, die ersten Wochen vielleicht. Aber irgendwann schlägt es dann um. Oh Mann, da gibt es ja auch Streit. Da gibt es ja Konflikte. Da gibt es ja das, dass einer dem anderen aus dem Weg geht. Da gibt es ja, oh, Druck. Da gibt es ja, dass einer über den anderen schlecht redet. Oh Mann, ist doch nicht so ideal, wie ich dachte. Und wir hatten gestern ein Seminar über Konflikte. Wie gehen wir gut mit Konflikten um? Ein hervorragendes Seminar, das war einfach genial. Und die ist ein Ehepaar und die Frau sagte, sie kam aus der Drogenszene zum Glauben und am Anfang hat sie eben genau Gemeinde so erlebt. Wow. Und auf einmal, nach ein paar Wochen, hat sie eben diese ganzen Schwierigkeiten erlebt und diesen ganzen Sachen. Und sie sagt, ich war so weit, fast wieder von Jesus wegzugehen, weil mich das so schockiert hat, was ich in der Gemeinde erlebt habe. Gott sei Dank hat sie es nicht gemacht, weil irgendeiner hat ihr dann geholfen, damit umzugehen und sie blieb. Gott sei Dank, weil jetzt tut sie einen ganz wichtigen Dienst im Reich Gottes und sonst wäre sie wieder zurück. Und das wäre einfach super schade gewesen und eigentlich eine Katastrophe für ihr eigenes Leben. Aber wir erleben Enttäuschungen. Wir erleben, dass das, was wir am Anfang gesehen haben, eben doch nicht durchgängig ist. Wir erleben, dass Christen auch nicht bessere Menschen sind als andere. Und das sind wir in der Tat nicht. Wir sind nicht bessere Menschen als andere, dadurch, dass wir zum Glauben gekommen sind. Ich würde sagen, wir haben es besser, aber wir sind nicht besser. Es gibt unter uns genauso komplizierte und unkomplizierte Menschen. Es gibt unter uns Sturköpfe und kompromissbereite, liebevolle und weniger liebevolle, freundlicher und von Natur aus weniger freundliche Menschen, geduldige und weniger geduldige Menschen. Und je nachdem, wie wir selber gestrickt sind, reiben wir uns. Wir treten uns gegenseitig auf die Füße, wir reiben uns aneinander, wir erkennen unsere Schwächen. Und ich glaube, irgendwann ist es so ähnlich, zumindest in Teams, also nicht in der Gesamtgemeinde, aber in den Teams, wenn wir nah zusammenarbeiten, dass die Dinge aus unserer Lebensgeschichte herauskommen in den Beziehungen in der Gemeinde. So ähnlich wie in einer Ehe oder in einer verbindlichen Wohngemeinschaft. Da kommen unsere Schwächen raus und an denen reiben wir uns. Und dazu müssen wir Ja sagen. Man kann sagen, es gibt so bestimmte Phasen. Das erste ist die Euphorie. Wow. Das zweite ist die Enttäuschung. Ich habe meine Seelsorgerin die hat gesagt, als ich gesagt habe, es hat mich enttäuscht, das und das hat mich enttäuscht oder der und der Mensch hat mich enttäuscht. Ist doch gut. Enttäuschung ist eine gute Sache. Sagt, was? Ja klar, da sind sie nicht mehr getäuscht. Die Täuschung ist weg. Enttäuschung. Und jetzt können Sie damit umgehen, wie es eben so ist, mit der Realität. Vorher hatten Sie die rosarote Brille und jetzt ist es so, sehen Sie es so, wie es ist. Und ich denke, die von euch, die lange verheiratet sind, die haben das alle erlebt in ihrer Ehe. Als die rosarote Brille weg war, kam Enttäuschung über dieses oder jenes am eigenen Partner. Er ist ja doch nicht oder sie ist ja doch nicht so, wie ich gedacht habe. Heieiei, jetzt muss ich damit umgehen. Und es ist in der Gemeinde genauso, es ist im Team genauso. Also wenn man sich einlässt auf einen Hauskreis zum Beispiel, wenn man sich einlässt auf ein Team, dann erleben wir das. Wenn man sich darauf nicht einlässt, sondern nur zum Gottesdienst kommt, gut, dann wird man vielleicht erleben, dass man nach einer Zeit nicht mehr so angesprochen wird, wenn man nicht selber aktiv wird. Aber es geht dann eben auch um Eigeninitiative. Ja, aber das werden wir erleben. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Gehen wir raus aus dem Team, aus dem Hauskreis, aus der Beziehung, aus der Gemeinde und gehen woanders hin, dann geht der Kreislauf von vorne an. Wow, am Anfang Enttäuschung, dann wieder die Frage, wie gehen wir damit um? Und dann, wenn wir uns entschließen, dabei zu bleiben, ist es wirklich eine Hingabe, eine Verpflichtung, ja, ich habe deine und meine Schwächen erkannt und ich entschließe mich aber trotzdem, mit dir weiterzugehen und mit dir unvollkommenen Menschen als unvollkommener Mensch umzugehen. Und dann können wir uns ergänzen und dann wird es wunderschön. Immer noch herausfordernd, weil die Schwächen sind ja nicht gleich weg, sondern die haben wir. Und ich glaube, Paulus hat das eben auch erlebt, indem er dann sagt, da wird es zum Ausdruck kommen in dem Wort, ertrage einer den anderen und vergebt einander, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Also manches muss man wirklich ertragen. Alte Ehepaare kennen das. Meine Eltern leben das seit über 60 Jahren. Und ich habe zwischendurch als Kind manchmal gedacht, oh Mann. Wenn mein Vater dann so ungeduldig ist und meine Mutter muss das ertragen und sie erträgt es. Ja, und dann merke ich, je länger, desto mehr, dass ich das ja von meinem Vater auch geerbt habe, diese Ungeduld. Und das müsst ihr dann manchmal ertragen. Huch. Und es tut mir leid, weil ich weiß ja, wie das dann ist, weil ich bei meinem Vater erlebt habe. Und ich dachte, Papa, nimm dich doch mal zusammen, wenn wir uns verfahren haben oder so. Und er dann am Steuer ausrastete, weil meine Mutter nicht richtig nach dem Weg geguckt hat. Angeblich. Aber ich bin so ähnlich. Ja, und dann brauche ich wieder Barmherzigkeit von euch. Und wenn ihr dann barmherzig mit mir seid, dann erkenne ich wieder, ah ja, Gott ist ja auch barmherzig mit mir. Und wunderbar. Wenn ich perfekt wäre, dann brauchte ich ja gar keine Barmherzigkeit, dann würde ich Gott gar nicht mehr erleben. Wäre doch auch schade. Und umgekehrt ist es ja genauso. Ich muss ja auch vieles ertragen. Von euch allen, jeder unterschiedlich? Nein. Und barmherzig sein. Und ich hoffe, dass ihr dann auch an mir etwas erlebt von Barmherzigkeit Gottes. Also Paulus kannte das. Und es ist herausfordernd. Es ist wirklich herausfordernd. Aber es ist dann eben auch schön, wenn man ehrlich miteinander reden kann, wenn man die Sonne nicht untergehen lässt über unserem Zorn, wie es Paulus auch sagt, Epheser 4. Wenn man einander nicht beißt und frisst, ist das auch so ein Wort von Paulus? Galater 5. In Liebe diene einer dem anderen, wenn ihr einander beißt und fresst, so seht zu, dass nicht einer vom anderen aufgefressen wird. Heieiei. Wie ist da zugegangen bei den Galatern? Die haben sich gebissen und gefressen. Heieiei. Aber okay. Gibt's bei uns nicht. Nee. Ja, helft euch einander zurecht mit sanftmütigem Geist. Das ist noch, haben wir noch Luft nach oben. Ich auf alle Fälle. Einer trage des anderen Last. Und jeder prüfe sein eigenes Werk. Jeder wird seine eigene Last tragen. Es gehört auch dazu, gegenseitige Korrektur. Ehrlichkeit zu sagen, das hat mich jetzt verletzt. Dann nicht hintenrum reden, sondern direkt. Gibt es ja diese schöne Regel in Matthäus 18. Wenn du einen Bruder oder eine Schwester sündigen siehst, geh einzeln zu ihr oder zu ihm hin und sag's. Wenn er oder sie dann nicht hört, dann nimm noch einen zweiten mit. Und wenn es dann noch nicht ist, gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass diese Ehrlichkeit uns auch bewahrt vor Übergeistlichkeit. Das will ich so abheben. Sonst ist es immer so Fassade. Und das ist anstrengend. Fassade ist anstrengend. Es ist viel weniger anstrengend, wenn wir ehrlich sind. Jesus hatte ja erstaunlicherweise mit den Zöllnern und Sündern gar kein Problem. Er hat mit denen gegessen, er hat mit denen gefeiert. Mit welchen er Probleme hatte, waren die Pharisäer, weil die waren so fromm nach außen und er hat sie als die getünchte Gräber bezeichnet. Also von außen schön weiß angemalt und innen verweste etwas und stank. Also nach außen fromm und innen war es eben nicht so. Ja, dazu lädt uns Jesus ein, auch zu erwachsenen Beziehungen miteinander. Da wäre auch noch etwas zu sagen, aber ich schließe jetzt hier. Ich glaube, es ist etwas Faszinierendes, wo Jesus uns zu einlädt, aber auch etwas sehr Herausforderndes und Anspruchsvolles. Aber es ist wunderbar, denn wenn wir das leben, strahlt es aus in unsere Umgebung und spürt man es. Man spürt es einfach. Jemand, der neu reinkommt, spürt es. Wenn wir uns im Stadtteil engagieren, im Stadtteil oder in der Stadt, dann wird man es spüren. Und es wird Menschen anziehen. Und jetzt lasst uns das Familienmahl miteinander feiern, was Jesus uns geschenkt hat.